Hallo. Moin. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge, zur 10. Folge RW-Pod. Ja, wir sind alle ganz stolz, dass wir so lange durchgehalten haben. Wir sind wieder alle drei am Start. Hm. Stefan,
Demi
und Markus. Wir haben heute wieder zwei Themen für euch. Einmal das sogenannte größere Thema, das wird Markus uns was zum Fundamentalismus erzählen. Ich lasse es jetzt mal so allgemein, das ist ja ein riesen Themenkomplex. Und danach werde ich einen kurzen Einblick in antike Religionsgeschichte geben. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, auch in dem Podcast. Das heißt, auch das ist wieder mal etwas, womit mit dem wir zeigen wollen, wie groß und breit eigentlich dieses Fach ist. Ja? Vielleicht fängst du einfach mal an.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang hattest du dir das schon vorgenommen, über antike Religionsgeschichte zu sprechen. Bin ich sehr gespannt, weil ich davon eigentlich keinerlei Erkenntnisse habe.
Kannst du mir gerne nachher Nachfragen stellen.
Genau. Ich habe... Ich wollte was zum Fundamentalismus sagen. Und das ist natürlich richtig, dass das so ein großer Komplex ist und dass man den auch von verschiedenen Seiten und Perspektiven aus betrachten kann. Und dann muss ich jetzt natürlich erstmal eingrenzen für all diejenigen, die jetzt neu eingeschaltet haben oder sowas. Ich rede von einem religiösen oder von einem ideologischen Fundamentalismus. Denn das ist der Fundamentalismus, mit dem sich die Religionswissenschaftler beschäftigen wollen. Es gibt vielleicht auch andere Fundamentalismen. Aber hauptsächlich soll es um religiösen Fundamentalismus gehen. Was bedeutet das Wort? Also erstmal bezieht man sich auf ein Fundament und schöpft daraus alles, was man so in seinem Leben machen möchte. Oder zumindest, was man in Bezug auf die Religion tun, denken, reden und so möchte. Das bedeutet, dass es auch ein Exklusivismus ist, also in der Regel, dass man die Inhalte, auf die man sich bezieht innerhalb der Religion, wir kommen auch gleich noch dazu, was das für Inhalte sein könnten, dass man die als exklusiv betrachtet und sich nur an diese hält. Ansonsten hätte im Prinzip die Bedeutung Fundamentalismus gar keinen Bestand mehr, denke ich. Fundamentalisten können mitunter auch radikal sein in ihren Ansichten und vielleicht sogar auch in ihren Handlungen. Allerdings möchte ich von vornherein auch verstanden wissen, dass Fundamentalisten, so wie sie vielleicht in den letzten 10 Jahren in der Presse immer benannt wurden, die müssen nicht unbedingt gewalttätig sein, das müssen nicht unbedingt Terroristen sein. Und es gibt ja Fundamentalisten ganz unterschiedlicher Provenienz. Das könnten kommunistische Fundamentalisten sein, die nur sich an bestimmten Manifestschriften festhalten, es könnten aber auch christliche Fundamentalisten sein, die es sicherlich auch in Deutschland gibt. Innerhalb dieser fundamentalistischen Strömungen, die es in den Religionen gab und gibt, gab es immer schon und auch lange anhaltende Konflikte um die richtige Hermeneutik.
Okay, was meinst du genau damit?
Also Hermeneutik heißt jetzt in diesem Fall, wir haben beispielsweise einen religiösen Text und den lesen wir und dann müssen wir den auch verstehen. Und wahrscheinlich, wenn du, Dimi und ich den lesen und uns dann irgendwie, nachdem wir den gelesen haben, wieder treffen, dann haben wir ihn wahrscheinlich unterschiedlich verstanden, weil wir aus unterschiedlichen Situationen kommen, wir haben eine andere Vorbildung und insofern ist eben die Hermeneutik immer die Art und Weise, wie man Inhalte versteht, beispielsweise durch Symbole. Das bedeutet, dass man einen religiösen Text heute anders verstehen kann und wahrscheinlich sogar muss, als beispielsweise vor 10 Jahren oder vor 100 Jahren oder vor noch längerer Zeit und auch an anderen Orten. Denn wenn wir beispielsweise die Bibel lesen, dann lesen wir sie hier in Deutschland in der Regel in deutscher Sprache, aber in China gibt es sicherlich auch eine chinesische Ausgabe der Bibel. Und da muss man andere Wörter verwenden und so. Also andere Hermeneutik. Ja. Daran hängt eigentlich alles. Und dieser Konflikt um die richtige Hermeneutik dauerte schon lange an, wie ich gesagt habe. Und heute möchte ich das am Beispiel des sunnitischen Wahhabismus machen. Ja, das ist eine religiöse, fundamentalistische Strömung im Islam. Und diese Strömung hat sich formiert als ein Lager einer bestimmten Hermeneutik im Gegensatz zu anderen, die sich vorher im Recht wenden. Und grundsätzlich kann man sagen, die richtige Hermeneutik ist im Volksmund dann einfach Recht haben. So wie wir den Koran verstehen, jetzt am Beispiel der Wahhabiyya, so ist es richtig. Wir verstehen ihn richtig und wir handeln deshalb auch richtig, weil wir ihn richtig verstehen. Dieser Konflikt, der bei der Wahhabiyya bestand, den kann man so benennen, dass es zwei Lager gab, nämlich die Mutakallimun und die Salafiyun. Salafiyya haben wir schon mal gehört. Ja. Das ist jetzt ja auch ein Modewort in Deutschland geworden. Das ist im Prinzip das Gegenteil von den Mutakallimun. Ich erkläre das kurz. Mutakallimun kommt von dem Wort Kalam, also die Rede, ein Streitgespräch um religiöse Inhalte. Dabei sollte die Vernunft angestrengt werden. Und im Prinzip kann man das auch die islamische Theologie nennen, den Kalam. Und die Salafiyya-Bewegung ist die Bewegung, die sich auf die Wurzeln des Islams bezieht, nämlich die Zeit des Propheten und kurz danach. Und das kommt vom Begriff Salafus Salih, also die Altvorderen sozusagen, auf die man sich beziehen wollte, die immer im Recht lagen. Und wenn man sich nur auf diese beziehen würde, so postulierte Muhammad ibn Abdel Wahhab, der auch die Wahhabiyya dann sozusagen begründet hat, sagte er, wenn man sich auf die, die immer Recht hatten, bezieht, dann hat man ja auch Recht. Und die Mutakallimun hingegen haben gesagt, nö, wir können auch neu über die Inhalte nachdenken, wir wollen die anpassen. Als ganz grundlegendes, banales Beispiel würde ich jetzt einfach mal nehmen, im Koran ist nicht bezeichnet oder verzeichnet oder wird nicht erwähnt, dass Mohammed jemals mit einem Auto herumgefahren ist.
Ja.
Da können wir uns wahrscheinlich drauf einigen.
Zwangsläufig, ja.
Die Frage ist jetzt, wenn wir uns heute die Frage stellen, und wir sind jetzt islamische Rechtsgelehrte und wir möchten gerne überlegen, wie man mit Autos verfahren sollte, dann müssen wir jetzt in den Koran schauen oder vielleicht auch in die Sunna. Also Sunna sind die Überlieferungen von Mohammed, was er so getan und gesagt hat. Und niemals wird Auto erwähnt. Und die Frage ist jetzt, wie verhalten wir uns dazu? Sollten wir uns vielleicht überlegen, was wäre ein Auto damals gewesen, vielleicht ein Fortbewegungsmittel oder so. Oder sollten wir beispielsweise ganz ja negativistisch damit verfahren, einfach sagen, im Koran ist keine Rede von einem Auto, also kann man auch nicht Auto fahren heutzutage. Okay. Beziehen wir uns ganz haarscharf auf das, was damals stattgefunden hat, oder machen wir eine lockere Hermeneutik daraus und sagen, ja, okay, dies und jenes kann man machen. Das ist so ein Beispiel dieser beiden Lager, Mutakallimun gegen Salafiyun, ist natürlich sehr überspitzt und albern jetzt so ein bisschen. Diese Streits um die richtige Hermeneutik gab es, also da hätte ich jetzt auch noch Beispiele, damit man sich das besser vorstellen kann. Ich sehe da deutliche Parallelen zum Antiklerikalismus in der Reformationszeit, in dem nämlich auch Martin Luther gesagt hat, ich möchte mich nicht auf eine traditionalistische Auslegung der christlichen Inhalte beziehen, sondern ich möchte mich nur der Bibel verpflichten. Man würde das vielleicht heutzutage als Skripturalismus bezeichnen, also sich nur auf die Schrift beziehen. Das ist im Prinzip auch das, was die Salafiten oder die Salafia, was sie auch tun. Sie möchten sich nur auf die verpflichtenden, grundlegenden Schriften beziehen. Der Klerikalismus oder das, was damals die römische Kirche war mit dem großen Katechismus, der bezog sich damals eben nicht nur auf die Schrift, sondern auch auf Tradition und politische Übereinkünfte. Das heißt, im Prinzip müsste man jetzt sagen, Luther ist auch ein Fundamentalist gewesen, parallel zu vielleicht der Wahhabiyya in Saudi-Arabien. Und genauso könnte ich für Japan, weil das ja jetzt so ein bisschen mein Gebiet ist, anführen, dass es da die Schule von Nichiren gab innerhalb des Buddhismus, die sich auch gegen die alten Traditionen der anderen buddhistischen Schulen gerichtet haben. Und da wurde das so extrem, dass man sich nur noch auf auf den Inhalt eines ganzen Sutras bezieht, innerhalb eines einzigen Satzes, der heißt Namu Myoho Renge Kyo. Und wenn man den ausspricht, hat man sich auf alles, was in diesem Renge Kyo, also dem Lotus Sutra, steht, sagt man, okay, daran glaube ich, alles, was da drin steht, das ist richtig für mich. Ja. Und das gab natürlich auch Streit in Japan. Also immer verschiedene religiöse Schulen, die gegeneinander kämpfen. Im Fall der Wahhabiyya wollte ich hinzufügen oder das jetzt insgesamt nochmal erklären. Wahhabia ist eben eine religiöse Bewegung, man könnte sie vielleicht auch politische Bewegung nennen, die sich im 18. Jahrhundert entwickelt hat in dem Gebiet, welches heute Saudi-Arabien heißt. Saudi-Arabien heißt so, weil die Königsfamilie Saud, die Königsfamilie ist, das heißt es halt so, sozusagen irgendwie die, so als hätten wir irgendwie hier Hohenzollern Europa oder sowas.
Ja.
Das ist einfach nur der Name der Familie. Und damals, von 1702 bis 1792, lebte, hatte ich eben schon den Namen erwähnt, Muhammad ibn Abdel Wahhab in der Nähe vom heutigen Riad und hat sich in seinen Schriften und in seiner Überzeugung, was den Islam angeht, ganz stark auf Ibn Taymiyyah aus dem 13. Jahrhundert bezogen, der eigentlich im Prinzip auch schon so ein Fundamentalist war. Mhm. Hat gesagt, nein, wir wollen uns nur auf die Altvorderen beziehen. Damals ist er losgegangen und hat in der Familie der Sauds einen Verbündeten gefunden oder Verbündete gefunden. Und das besteht bis heute. Das heißt, es gibt eine religiöse Ideologie, die ist fundamentalistisch in sich und die wird gestützt von der Monarchie. Damals war das nur eine kleine Familie in der Region. Die hat dann aber irgendwann so ein paar Stammesfäden gewonnen und irgendwann war sie dann Königshaus von Saudi-Arabien und ist heute eben Hüter der heiligen Stätten von Mekka und so weiter und so fort. Und wir haben es eben heute damit zu tun, dass wir eine Gewaltenteilung haben in Saudi-Arabien nach dem Prinzip eines Ur-Islams. Also es ist keine wirkliche Theokratie, wo nur die Religiösen herrschen, ja. Schon eine absolute Monarchie. Aber diese Monarchie bezieht sich immer auf religiöse Gesetze, die in einem Gremium ausgehandelt werden und dann als Vorschlag an das Königshaus gegeben werden. Der Wahhabismus war also so erfolgreich, weil er immer Backup hatte von dem Königshaus. Das mächtige politische Königshaus, welches vor allem im 19. und 20. Jahrhundert beste Beziehungen zu England hatte, große Öllieferungen an Europa getätigt hat und deshalb eben auch weiter Bestand hatte. Und das Königshaus hat sich auch immer seinerseits wieder auf die religiösen Lehren Abdel-Wahhabs bezogen. Dieses Gremium kann Empfehlungen geben. Dieses Gremium heißt Majlis Ashura, also die Versammlung eines religiösen Rates, so heißt das irgendwie übersetzt. Und es gibt im Prinzip dann, wenn man sich Saudi-Arabien anguckt, nur so zwei Dinge, an denen man sich orientieren kann, rechtlich gesehen, nämlich an der Scharia und an einem System, das heißt Nizam. Das sind sozusagen königliche Verordnungen. Die sind säkular, so Linksverkehr oder Rechtsverkehr und Ampeln. Und alles andere, was die Ethik und die Moral und sowas angeht, das wird dann von dem religiösen Rat bestimmt. Und dann sind wir jetzt wieder am Anfang. Dieser religiöse Rat setzt sich eben aus Leuten zusammen, die fundamentalistische Positionen innerhalb ihrer Religion vertreten und alles, was sie auf die Menschen, also was sie bei Menschen an religiösen Gesetzen anwenden, nur aus dem Koran schöpfen wollen oder aus der Sunna oder aus den allerersten Gefolgsleuten Mohammeds. Das führt unter Umständen dazu, dass es für andere Muslime ganz merkwürdige Gesetze gibt. Also Muslime aus einem anderen Land auf der Welt würden vielleicht sagen, altmodisch, oder sie würden vielleicht sagen, ui, interessant und modern. Ich will da nichts ausschließen. Es ist eben auch ganz reizvoll, finde ich, wie das religiöse System in Saudi-Arabien funktioniert. Und deswegen finde ich, dass man sich das mal offen anschauen sollte. Aber es ist ein Beispiel für Fundamentalismus. Aus diesem fundamentalistischen System in Saudi-Arabien, welches nun ja nun schon seit, sagen wir mal, mehr als 200 Jahren besteht und auch fast ganz ohne Unterbrechung bestand und besteht. Das heißt, das Königshaus war immer Königshaus und selbst die Briten haben das nicht so ganz abgesetzt. Aus diesem System haben sich einige Folgeströmungen entwickelt, die heutzutage sehr, sehr populär sind. Und zwar eben alle diese Strömungen, die heutzutage in den Tages- und Wochenzeitungen als salafistische Strömungen bezeichnet werden. Oder nicht nur salafistisch, aber im Prinzip muss man sagen, dass ganz bekannt mittlerweile jetzt auch wieder durch Ägypten die Muslimbrüder, Also auf Arabisch Ikhwan il-Muslimiya. Ikhwan ist so die Bruderschaft. Mhm. Es gibt auch eine Schwesternschaft der, also Muslim-Schwestern gibt's auch, wurde damals auch schon gegründet, zwar Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Gründer Hassan el-Banna, wenn man auf dessen Leben guckt, kann man sehen, dass er sich stark an Saudi-Arabien orientiert hat, an den Überzeugungen dort. Und er hat eben auch aus dem Wahhabismus eine gewisse, wie sagt man, Emanzipation mit rausgenommen. Hat gesagt, ja, er hat das als Individualismus auch verstanden. Mhm. Wenn ich mich gut mit dem Koran auskenne, mhm, und wir sind alle Arbeiter, also Hassan el-Banna war von den Arbeitern am Suezkanal. Wenn wir gut gebildet sind, Arabisch können und wir lesen den Koran und die Sunna und wir haben Wissen Bescheid, dann sind wir auch Herr unserer selbst. Wir müssen uns nicht mehr dem Staat unterordnen, sondern wir können uns selbst die Gesetze schaffen. Also eine emanzipatorische Strömung ist daraus hervorgegangen. Heutzutage steht natürlich die Muslimbruderschaft eher für eine gewisse Konservativität.
Das ist eine Rückwärtsgewandtheit.
Ja, würde ich schon sagen, dass es so dargestellt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber es ist auf jeden Fall auch so, dass gerade jetzt, im Moment wahrscheinlich, es einfach Streit und fast kriegsähnliche Zustände in Ägypten gibt, auch wieder, sagen wir mal, Säkularisten gegen religiöse Fundamentalisten, und die nenne ich jetzt mal Muslimbrüder, sind sie vielleicht auch nicht unbedingt. Es gibt ja immer ein großes Spektrum innerhalb aller Lager. Aus diesen, also ich würde sagen, auch aus der Wahhabia hervorgegangen sind Strömungen wie die Taliban in Pakistan und Afghanistan, die auch, der Name sagt es schon, es sind Studenten, Talib ist der Student, Taliban ist Plural, Studenten des Islams und Studenten des Korans, und wir studieren das und legen uns das selbst aus. Wir vertrauen eben nicht mehr auf eine staatliche Obrigkeit oder so etwas. Mhm. Und da erkennt man jetzt auch schon grundsätzlich den ganzen Knackpunkt daran, weil nämlich all diese modernen fundamentalistischen Strömungen immer den Staat irgendwie ablehnen. Also es hat doch immer was, was Emanzipatorisches. Wir nehmen unsere Rechte selbst in die Hand durch Bildung und wir lehnen den Staat, der in der Regel durch europäische Kolonialisierung säkular ist, wir lehnen den ab, weil der für uns nichts Gutes bedeutet. Er schränkt uns ein in unserer religiösen Freiheit. Das wäre jetzt für Pakistan der Fall. Das ist für Afghanistan sicherlich nicht unbedingt der Fall. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber das Gleiche ist im Iran passiert, unter Khomeini. Das Gleiche passiert heutzutage eben in Ägypten. Und in Saudi-Arabien ist das einmal passiert und dauert bis heute an. Das finde ich immer sehr interessant, dass es heutzutage eben diese fundamentalistische Strömung gibt, die den Staat offenbar überwiegend ablehnen. Oder vielleicht sogar, wie es jetzt in Saudi-Arabien passiert ist, gemeinsame Sache mit einem staatsbildenden System machen, nämlich einer Monarchie, und dann ihr eigenes Süppchen kochen.
Das heißt, die haben durchaus quasi wie kann man das nennen? Also sie sind nicht per se jetzt staatsskeptisch, sondern können, wie du es am Beispiel Saudi-Arabiens gesagt hast, durchaus quasi zusammenarbeiten.
Ich glaube, da geht es wie bei der richtigen Auslegung des Textes auch um die richtige Staatsform. Also, weißt du, da
kann
Despotismus, eine Monarchie oder so kann, glaube ich, gut funktionieren.
Ja.
Aber also diese Ideen, die Markus gerade vorgestellt hat, die sind ja irgendwie nicht unbedingt zu vereinbaren mit einem demokratischen System.
Ja, sicherlich.
So, also deswegen, es geht, glaube ich, um die Staatsform, mit der man zusammenarbeitet. Aber das geht natürlich schon.
Also ich würde es trotzdem so ein bisschen, ich sehe es trotzdem kompatibel mit einer Demokratie, insoweit, als dass diese Majlis Ashura, oder man sagt auch immer die Shura, dieses Gremium, was sich berät in religiösen Fragen, das könnte man ja liberal gestalten. Dass beispielsweise, wenn man eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung hat, man könnte sogar diesen religiösen Rat auch interreligiös aufstellen oder sowas, oder plural im Sinne auch von Religionszugehörigkeiten, sagt man, okay, wir berufen da irgendwelche Leute rein, die einigen sich dann halt auf ethische Gesetze, die sie aus ihrer Religiosität und dem ihrer Hermeneutik des Korans oder der Bibel oder sonst irgendwas ableiten. Und da, die einigen sich dann und dann wird das halt verpflichtend durchgesetzt oder so. Jetzt natürlich furchtbar idealistisch, wie ich darstelle, ja, ja, würde nicht klappen.
Genau.
Aber es gibt jetzt im Moment zum Beispiel in Syrien so Formen, wo ja gerade Sodom und Gomorra herrscht. Gerade in Nordsyrien habe ich neulich was drüber gelesen. Da gibt es so ein kleines Örtchen, die haben eben so eine Schule gegründet. Und weil der Staat bei einigen kurdischen Gebieten eben keinen Einfluss mehr hat auf die lokale Struktur in Syrien, machen jetzt ihre eigenen Gesetze. Es gibt da also verschiedene Imame, die haben sich zusammengetan. Und wenn jetzt jemand irgendwie beim Klauen erwischt wurde, dann muss er einen Tag in die Zelle. Und dann muss er noch ein Gespräch mit einem Religionsgelehrten führen und muss sozusagen Reue zeigen. Ansonsten bleibt er noch einen weiteren Tag in der Zelle. Aber da ja Krieg ist, müssen sie den dann auch wieder rauslassen, damit sie kämpfen können. Aber die haben das sozusagen versucht, zivil zu lösen und aus religiösen Gesetzen auch einen Rat zu bilden. Und die sind wahrscheinlich nicht so fundamentalistisch drauf wie andere Beispiele.
Genau, deswegen funktioniert es A dort und gleichzeitig ist es auch, glaube ich, eine relativ homogene Bevölkerung dort. Ja. Deswegen funktioniert es auch B dort. Also ich glaube, deswegen ist halt irgendwie so ein Mikroskop. Da funktioniert es halt ganz gut, aber nur ausschnittsweise.
Das finde ich gut, dass du das sagst. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Homogenität, zumindest so, sagen wir mal, soziale und ich sage nur soziale. Ethnisch finde ich eben blöd
das Wort. Soziokulturell würde ich vielleicht
so sagen. Soziokulturelle Homogenität ist sicherlich wichtig dafür. Und sobald es pluraler wird, sagen wir mal, in Frankfurt klappt es halt nicht so gut. Oder so, wo viele verschiedene Nationalitäten sind.
Vielleicht doch, wenn man von einem quasi State, also vom Zustand da gerade irgendwie ausgeht, dass da eben Krieg herrscht, Bürgerkrieg, dass das nochmal eine ganz andere Grundvoraussetzung für solche selbstorganisatorischen Maßnahmen.
Das, was ich jetzt sozusagen als islamisches und sunnitisch wahhabitisches Beispiel anführen wollte, ist natürlich nur eine Sache auf der Welt. Es gibt genauso auch christliche Gruppen, die fundamentalistisch argumentieren und auch vielleicht handeln. Es gibt es auch in Deutschland. Es gibt beispielsweise in christliche Gruppierungen in Deutschland, die auch den Staat weitgehend ablehnen und versuchen, vor Gericht durchzusetzen, dass beispielsweise die Kinder keine Schulpflicht mehr haben, damit man sie selbst unterrichten könne. In den USA ist das schon viel weiter, sozusagen. Also da gibt es eben diese Schulpflicht nicht, da darf man seine Kinder zu Hause unterrichten. Und das ist da auch natürlich genau das Gleiche. Wie verstehen wir unsere Überzeugungen, die wir vielleicht aus religiösen Texten schöpfen oder vielleicht aus einer Verfassung? Und wie verhalten wir uns dazu? Und wenn man Fundamentalist ist, dann wird man das halt vehement versuchen durchzusetzen. Naja, also diese ganzen Strömungen, vor allem die islamischen Strömungen, sind jetzt im Moment in Europa natürlich nicht so angesagt und häufig wird das irgendwie mit einem gewissen sogenannten Steinzeit-Islam in Verbindung gebracht. Ja. Darüber ärgere ich mich eigentlich immer, weil ich Saudi-Arabien ganz interessant finde, im Sinne einer Doppelspitze. Also es gibt halt eine religiöse Spitze und eine Monarchie-Spitze. Natürlich hat die religiöse Spitze eigentlich nichts zu melden, weil der König Abdullah im Moment, der darf trotzdem alle Gesetze verabschieden. Aber es ist trotzdem interessant. Und daran anknüpfend, also für alle Zuhörer und so, kann man sich darüber Gedanken machen, warum wird so eine, also was hat das für Bedeutung international gesehen? Also warum wird zum Beispiel Saudi-Arabien von westlichen Ländern immer noch gestützt? Liegt es vielleicht eher an der Wirtschaft? So kann man auch gucken, warum gibt es überhaupt Binnenkonflikte in den Ländern, so wie jetzt in Ägypten. Es ist auch im Prinzip wieder ein Krieg um das richtige Verständnis der Form von Staat. Und da ist eben Religion sehr wichtig. Ich meine auch, dass aufgrund dieser Doppelspitzigkeit, das ist vielleicht auch ein doofer Ausdruck, aber ich bleibe jetzt mal dabei, hat Saudi-Arabien eine sehr wichtige Rolle innerhalb der Arabischen Liga. Viele Länder schauen auf zu Saudi-Arabien. Selbst Kritiker, Islamkritiker aus den Ländern des Nahen Ostens finden Saudi-Arabien irgendwie ganz okay, habe ich schon so gehört in persönlichen Gesprächen. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass dieser moderne Skripturalismus, sich also an Texten zu orientieren, das nennen wir dann jetzt hier irgendwie Salafisten in Deutschland, sicherlich eine interessante Form der Lebensweise heutzutage, mhm, und wahrscheinlich auch ein Gegenbeispiel zum Pluralismus. Man kann sich offenbar auch in Deutschland dafür entscheiden, so zu leben. Also man kann sich eben gegen den Pluralismus stellen. Natürlich nicht vor dem Gesetz, welches hier herrscht, aber kann sozusagen am Gesetz vorbeileben und sich eben für einen religiösen Fundamentalismus entscheiden. Und ich glaube, dass dieser Fundamentalismus, wie ich ihn jetzt schon so lange beschrieben habe und jetzt auch vorbei, eine starke religionspolitische Kraft heutzutage in der Welt darstellt. Das wurde vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht so gesehen. Und die Kraft ist so stark, dass sie zumindest nicht schwächer ist als diese sogenannten Supermächte, G8-Staaten oder sonst etwas.
Bestimmt. Mhm.
Und das alles nur aus dem Verständnis einer Schrift heraus, sozusagen. Ja. Wenn ihr nicht mehr Fragen habt oder so, wenn Zuhörer Fragen haben, bitte schreiben oder anmerken oder mich kritisieren. Das Thema habe ich mir irgendwann mal angelesen und ich meine, ich habe ja nun auch islamische Theologie zum Teil studiert und deswegen ist das sozusagen, das habe ich mir selbst überlegt, was ich jetzt gerade erzähle. Mhm. Das habe ich mir so zusammengesetzt durch viele verschiedene Sachen. Und es kann sicherlich auch gute Gegenbeispiele geben. Und ich entschuldige mich dafür, wenn ich vereinfacht habe oder irgendwelche Ismen zu häufig benutzt habe oder zu plakativ und einfach eingesetzt habe.
Ja. Wir werden sicherlich noch irgendwie auf Extremismus eingehen können.
Mhm. Ja. Das wollte ich jetzt extra irgendwie nicht erwähnen, weil das dann immer gleich so in die Terrorschiene geht. Ja.
Genau, das dachte ich dann auch. Deswegen habe ich dann auch nicht nachgefragt, aber es wäre vielleicht ein eigenes Thema wert oder so. Es ist ja sehr diskursgebunden einfach, ne? Wie wird das in den Medien wie dargestellt wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass, wenn man von einem Fundamentalisten spricht, das ist gleich jemand, also da ganz prominent vor einem Jahr oder so, wurde ja bei einer Demonstration von Salafiten auf der Straße ein Polizist mit einem Messer attackiert. Und das wurde dann groß, ganz grob breit.
Und wer hatte den attackiert?
Ich weiß ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Also wurde auch identifiziert und...
Aber war das einer von den Salafisten? Anführungszeichen?
Und der Diskurs dann irgendwie danach in der Presse war halt auch ganz klar, dass er deswegen, also, dass er mit dem Messer attackiert hat, weil er eben Salafist ist. Das ist halt Quatsch, weil, also es waren ja noch viele andere da, die hatten alle kein Messer dabei.
Ja, genau,
und haben ganz anders demonstriert. Genau, und gleichzeitig gibt's auch einfach, Atheisten, die ein Messer dabei haben und jemanden attackieren. Also ist halt Quatsch. Also kann genauso gut wie einer aus dem schwarzen Block oder einer von den Nazis irgendwie ein Messer dabei haben.
Ja.
Bei irgendwelchen Demos, wenn man, das hat nichts mit Gewaltbereitschaft oder so zu tun. Das wurde halt nur so aufgebauscht und das zeigt mal wieder das, was du auch schon sagtest, Markus, wie die Wahrnehmung dieser Strömung einfach auch in der deutschen und in der europäischen Presse ist. Ja, nämlich genau so.
Aktuell.
Genau, da wird sich einfach dran aufgehangen.
Ja. Eine Empfehlung noch an alle, weil ich großer Fan von dem ganzen Diskurs darum und auch von dort ausgehend bin, ist Pierre Vogel. auch bekannt unter seinem islamischen eigenen Namen Abu Hamza. Der hat einen YouTube-Kanal und man kann auch unter verschiedenen Webseiten, beispielsweise diewahrereligion.de, ganz viele Videos von dem angucken, wo er im Prinzip als Prediger in der Funktion eines Predigers auftritt und den Islam, ich glaube, das ist schon sein Anspruch, erklärt.
Ich habe gerade
er hat neulich in einem Interview gesagt, dass er durchaus sich, also wenn man ihn Salafit nennen würde, dann würde er sagen, ja, ist in Ordnung.
Gut, okay.
Ist in Ordnung, die Beschreibung.
Ja.
Aber wer ihn mal im Fernsehen oder so gesehen hat, der ist einfach ein ganz friedfertiger Typ, lehnt Gewalt ab, hat aber, wenn man ihm jetzt zuhört, exklusive und auch bestimmt radikale Ansichten über eine Lebensform, wie man leben sollte auf der Welt und in Deutschland.
Und das wäre fundamental?
Ja, auf jeden Fall. Ganz fundamental. Also er kann den Koran auswendig. Mhm. Er hat in Saudi-Arabien studiert. Kann sehr gut Arabisch. Ich finde ihn sehr eloquent und auch macht einen netten Eindruck. Kann auch ganz gut mit Jugendlichen so, macht so, so irgendwie kumpelhaftes Verhalten mit den Leuten. Und die Frage ist nur, wie groß diese Bewegung jetzt ist. Ich glaube, sie ist enorm klein.
Ja, ja.
Also das sind vielleicht 10.000 Leute, die das interessant finden.
Mhm.
Und da ich ja auch die Videos anklicke im Internet, werde ich sozusagen jetzt auch vom Verfassungsschutz als Sympathisant gewertet wahrscheinlich.
Okay.
Also vielleicht ist ein Drittel aller Klicks bei YouTube nur von irgendwelchen Leuten, die es halt auch interessant finden. Mhm. Und
oder das lustig.
Genau, aber liebe Zuhörer, guckt euch das mal an. Vielleicht können wir auch noch Links dann in den Eintrag machen oder so. Ich suche mal was raus. Das ist eben ein Beispiel eines religiösen Fundamentalisten in Deutschland. In diesem Fall sogar auch passend zu meinem Beispiel, der Salafia zuzuordnen. Sicherlich nicht unbedingt den Wahhabismus, aber zumindest der Salafia, einer modernen Salafia. Ja. Und dann kann man mal gucken, wie das so ist. Okay. Wie der begründet und so. Macht er immer.
Genau. Deswegen, das wollte ich gerade erzählen. Ich habe nämlich gerade beim Aufräumen diese Woche eine uralte DVD von Pierre Vogel gefunden.
Ah.
Und mir die gleich nochmal angeguckt. Also nur zum Teil, aber da habe ich mal wieder gemerkt, irgendwie, dass er einfach auch jemanden total in den Bann ziehen kann, so wie er redet. Denn er ist wirklich sehr eloquent und er kann irgendwie immer die passende Sure zitieren und er ist halt, und immer erst auf Arabisch und dann auf Deutsch. Ganz wichtig. Also ich habe irgendwie auch mal mich mit dem beschäftigt vor vielen, vielen Jahren. Die DVD ist bestimmt 6-7 Jahre alt.
Ach so. So alt schon.
Ja.
Also
da gab es auch schon DVDs mal.
Er kennt, seine Stärke ist natürlich auch, dass er sich eben mit der Tora und mit dem Neuen Testament so auch auskennt. Also der kann sozusagen auch, wenn man ihm jetzt irgendwas entgegenhalten wollte, kann er darauf wiederum reagieren. Das ist natürlich auch eine gewisse, sagen wir mal, so eine Unterkategorie als Wissenschaft innerhalb der Islamgelehrten, dass sie auch immer nach Argumenten forschen und suchen, wie man eben den Islam als Gewinner gegenüber Christentum und Judentum darstellen kann. Argumentativ. Also wenn man seine Videos guckt, lernt man auch, wie man eben Christen und Juden verunsichern kann in ihrer Religiosität. Ist auch wiederum ganz witzig. Ja. Also mal angucken. Und nochmal, um auf dich kurz einzugehen, Dimi. Ich wollte jetzt halt eigentlich nicht so über diesen Terrorismus und Gewaltkrams reden. Weil ich finde, man kann Fundamentalismus auch positiv darstellen und dann wird auch so ein bisschen der Schrecken genommen. Dieser Schrecken, der, wie du sagtest, ja eben als Diskurs in der Gesellschaft in Deutschland derzeit stattfindet.
Ja.
Und wir können gerne nochmal irgendwas mit Krawum machen.
Ja.
Genau. Unabhängig davon würde ich auch gerne nochmal eine Folge irgendwann machen zu einem anderen Fundamentalismus, einfach nur einem anderen Beispiel. Irgendwie, du hast schon einige genannt, vielleicht nochmal, dass wir eins mal weiter ausarbeiten und nochmal irgendwie tiefergehender vorstellen, einfach nur, weil das tatsächlich irgendwie auch nochmal irgendwie das Spektrum zeigt und so und auch weggeht von diesem islamischen Fundamentalisten-Ding. So.
Also, ich könnte mir was für irgendwie mit einer neuen Religion vorstellen.
Genau, ich würde auch sagen, eine neue religiöse Bewegung oder so kann man sich vielleicht gut vorstellen. Und dann nochmal in Kontrast dazu, gerade weil ich jetzt auch quasi die Überleitung schaffe zur Antike, nochmal ein Beispiel aus der antiken Religionsgeschichte, in der es ja auch schon fundamentalistische Strömungen gab und so und die auch zu Gewalt etc. führten. Also das heißt, das kann man ja sogar da verbinden mit dem Extremismus. Thema.
Ja, fang doch mal an, Stefan.
Ja, genau. Also die antike Religionsgeschichte will ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr großartig betrachten. Ich werde als Einleitung des in der nächsten Folge dann stattfindenden Exkurses zur Religionspolitik, ja, und zur Herrschaftslegitimation des einen an der Spitze, nämlich des Augustus im Römischen Reich, werde ich heute einfach so eine kleine Entwicklungsgeschichte darstellen, irgendwie der quasi antiken Herrschaftslegitimation. Also ich wollte eigentlich noch irgendwie weiter auf den Herrscherkult eingehen, das lasse ich jetzt einfach angesichts der Zeit. Mach's jetzt kürzer, mach's dafür dann in der nächsten Folge irgendwie, die hoffentlich in 2 Wochen oder so dann auch online geht, einfach noch ein bisschen länger. Und da werde ich irgendwie gezielt auf Augustus eingehen. Jetzt nur ganz kurz als Hinleitung dazu. Bitte fragt auch hier mal nach, gerade wenn ihr irgendwie nichts so viel Ahnung habt. Ich lasse irgendwie altes Ägypten hinter uns, die Amarna-Periode, neues altes Reich und so weiter. Das alte Babylon lasse ich auch irgendwie außer Acht, einfach weil das viel zu weit führen würde. Ich fange tatsächlich irgendwie in der klassischen Antike an, mit Philipp II., der irgendwie ein super Beispiel für Herrscherverehrung ist, von Makedonien, Vater Alexanders des Großen, vielleicht ein Begriff, der quasi im 4. Jahrhundert sowas wie eine... er hat... letztlich die spätere ptolemäische Herrscherverehrung begründet, indem er auf verschiedene ältere Vorstellungen irgendwie zurückgriff und gleichzeitig irgendwie sich selbst schon zu Lebzeiten in eine Reihe mit Göttern stellte und so. Das war tatsächlich irgendwie was Neues in der Verbindung. Und zwar war das ein Fest, das war 336 und zu diesem Fest ließ eben Philipp II., der damals König war, Großkönig, die Statuen der 12 olympischen Götter aufstellen. Also als Grieche war man natürlich irgendwie dann quasi, also auch der griechischen Religion irgendwie angehörig. Und er hat inmitten dieser dieses Pantheons eine 13. Statue mit sich selbst gestellt, die genauso quasi genauso groß war, genauso hergestellt, genauso von der Art der Darstellung, der Haltung und so. Das heißt, er hat sich quasi in diese Reihe gestellt. Das hingegen ging auch auf einen auf das Anraten, deswegen sind wir auch wieder bei der Legitimation durch Rechtsgelehrte, eines seiner religiösen Beraters irgendwie auch, denn durch seine militärischen Erfolge war Philipp einfach relativ mächtig geworden und so weiter. Und Isokrates, das war einer seiner Berater, ich zitiere kurz, schrieb an Philipp: Da bleibt dir nur noch übrig, ein Gott zu werden. So, und also nach diesem Brief hat Philipp quasi wahrscheinlich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Und das gemacht, und das war quasi der Startschuss für die spätere dann hellenistische und dann auch später römische Herrscherverehrung von noch, also ja, von, ja, also von
Kaiser.
Naja, Kaiser erst später jetzt.
Ja, ja,
aber erstmal nur Feldherren und so weiter, genau. Dann sein Sohn Alexander hat dann durch seine ganzen Eroberungen, die uns allen Begriff sind und so, Ägyptens, aber auch irgendwie dann des asiatischen, kleinasiatischen und größeren asiatischen Raumes, das noch ganz schön auf die Spitze getrieben. Und ich reite jetzt mal ganz kurz durch die Jahrhunderte der Diadochenherrschaft danach. Alexander stirbt, er hat irgendwie dann Nachfolger, die lassen sich auch oftmals schon dann göttlich verehren durch die Einnahme Ägyptens.
Das sind die Diadochen.
Das sind die Diadochen, das sind die, die sofort. Durch die Vergrößerung des Reiches kommen auch immer mehr Götter quasi in die,
Wo befinden wir uns gerade? Du sagst Vergrößerung des Reiches.
Naja, Alexander hat Ägypten eingenommen, von Kleinasien ausgehend.
Afghanistan.
Ist quasi irgendwie immer weiter nach Osten gezogen, hat dort irgendwie persische Reiche und so weiter eingenommen. Und dadurch kommen auch einfach neue Vorstellungen von neuen Göttern irgendwie in das neue große Reich. Denn die Verwaltungsstruktur und so war ja überall. Und das heißt, man hat auch irgendwie dann die griechischen Verwalter in die jeweiligen großen Hauptstädte und so der anderen Reiche geschickt, und die haben natürlich Gefolge mitgenommen, Familie und so weiter. Das heißt irgendwie, dass auch Griechen quasi dann diese für sie fremden Götter und so weiter kennenlernen. Führt dann dazu, dass die Diadochen eben anfangen, sich nicht nur als Teil der olympischen, irgendwie des olympischen Pantheons darzustellen, sondern auch als griechische, ägyptische Götter und so. Heißt, es gibt dann auch erste Darstellungen als zum Beispiel Osiris oder so, ja, einfach weil man vielleicht die diesen Göttern zugeschriebenen Elemente noch spannender findet und so weiter. Und das irgendwie passiert so ein großer Synkretismus irgendwie in den Jahrhunderten nach Alexanders Herrschaft. Aber du wolltest eben irgendwas
fragen. Ja, ich wollte nur noch mal kurz zu Alexander fragen. Wie war denn seine Einstellung, oder kann man das überhaupt noch herleiten? Hat er sich auch als Gott dargestellt, oder wurde er als Gott dargestellt? Wie sah das um seine Person aus? Denn ich meine, der war dann ja auch irgendwann tot.
Ja, genau, der war relativ früh tot und kam deswegen auch gar nicht zu so vielen Ehren. Hat aber, also ja, ich meine, also allein die Kürze seiner Herrschaft führt dazu, dass er noch gar nicht so richtig viel irgendwie machen konnte. Das wird dann halt bei Augustus später, das machen wir dann nächste Folge, irgendwie ganz anders. Aber Alexander wurde natürlich auch schon, gerade in asiatischen Provinzen, schon zu Lebzeiten als Vergöttlichter oder so verehrt.
Es gibt doch auch diesen Mythos, dass er irgendwie, dass sein Vater ein Gott sei und sein
Mutter
ein
Mensch. Genau, das war ja, ne? Das ist so eine Philipp, genau.
Messias-Geschichte.
Ja, genau. Und der Philipp hat sich ja, wie ich eben schon sagte, auch schon vergöttlicht quasi.
Okay.
Deswegen passt das auch schon zu den Zeitgenossen, dass sie das quasi so ansahen. Ja, dazu kommt dann noch irgendwie, dass sich gerade Alexander so irgendwie als griechischer Heros, der ja in der klassischen Artikel irgendwie ganz berühmt ist, Herkules etc. Sich quasi wie die irgendwie, also halbgottmäßig quasi irgendwie darstellen lässt. So, das passt halt noch. Er ist halt, ja, nicht komplett göttlich, aber er ist eben, ja, auf Erden wandelt, trotzdem hat er eben göttlichen Anteil und so weiter. Also das ist irgendwie.
Eben kann man also schon so einen gewissen Narzissmus unterstellen oder so.
Ja, ich finde sein Vater noch viel mehr, wenn man gerade die antiken irgendwie Quellen mal durchliest und so, weil der einfach beinahe größenwahnsinnig war und so, aber halt sich voll cool fand und so. Wenn man gerade bedenkt, dass sein Sohn dann auch viel größere militärische Erfolge etc. irgendwie feiern konnte. Naja, aber das konnte der Vater noch gar nicht wissen. Ja. Gut, wir reiten jetzt immer noch weiter und so.
gutes Bild, weil ich immer an Alexander auf.
Alexander ist schon tot, die Diadochen sind quasi auch abgeschafft. Und das Römische Reich, also die Römische Republik erstmal noch als Republik, irgendwie gewinnt quasi an Macht etc. Es gibt sowas wie ein Herrscher nicht, ja. Es gibt ja quasi nur Ämter, die miteinander regieren und auch aushandeln müssen und so weiter. Da die römischen Reiche aber auch immer mehr Teile, also dass die römische Republik immer mehr Teile des ehemaligen griechischen Gebietes quasi okkupiert, dort aber diese Herrscherverehrung jetzt seit Jahrhunderten quasi bekannt war und auch irgendwie durch den ägyptischen Einfluss irgendwie auch mit ganz vielen verschiedenen Göttern zusammengewürfelt war, kann man letztlich nicht mehr machen, als irgendwie das erstmal hinzunehmen, und man lässt quasi diese lokalen Heroenkulte und so weiter bestehen, hat aber ja niemanden an der Spitze des Römischen Reichs, der auf den das passen würde. Das heißt, es gibt dann für diese Gebiete quasi niemanden mehr, der ein Herrscher ist und deswegen auch quasi vergöttlicht sein könnte. Das heißt, sowas besteht dann einfach so, ja, und es wird Teil der Republik, und diese Kulte schwappen auch immer mehr ins italische Kernland über. Ja, gerade sowas wie Asklepios oder der schon erwähnte Osiris finden durch die Zuschreibung auch quasi in Rom und drumherum einfach auch Anhänger letztlich. Aber das muss man sich ja relativ einfach vorstellen, dass der Polytheist, irgendwie der gemeine Römer, einfach es in Ordnung fand, halt noch einen Gott irgendwie dann dazu auch gut zu finden. Nur weil der halt auch noch coole Sachen kann oder so, ja?
So wie Hollywood-Stars heute.
Ja, genau. Oder so auch wie Jesus dann, also zu einer Zeit, in der das quasi noch im Übergang befindet und so, das auch noch in Ordnung war, quasi einen monotheistischen Gott noch dazu zu nehmen und so. Das passiert also, das endet dann eigentlich erst, oder wird vielleicht sogar nochmal irgendwie nochmal ganz anders gestaltet mit Konstantin, der dann nochmal 330 Jahre später, jetzt nach Augustus oder dem Wechsel, den ich nächste Woche dann nochmal ausführlich erwähne, sich letztlich, das ist ja nicht ganz klar, aber zumindest in einer Reihe, und das passt wieder, das schickt dann die Bogen zu Philipp, sich beerdigen lässt, mit 12 anderen Särgen, die euch bestimmt bekannt sind, nämlich mit denen der 12 Apostel. Das heißt, er stellt sich als 13. Apostel gleich irgendwie ganz klar in einer Reihe, und das passt A zu dem Philipp-Beispiel vom Anfang, der auch quasi 12 irgendwie sich selbst zum 13. macht in einer Reihe, damals die olympischen Götter. Konstantin macht das dann irgendwie 700 Jahre später mit den Aposteln und will sich letztlich auch irgendwie vergöttlicht darstellen. Ja, also das macht er zu Lebzeiten irgendwie, da gibt's ja irgendwie bis heute großartige Streite drüber, ob das jetzt irgendwie schon der Fall war, dass er sich irgendwie Jesus gleich oder inkarnationsmäßig irgendwie hat darstellen lassen zu Lebzeiten. Darüber wird auch noch irgendwie zu diskutieren sein, können wir auch hier machen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass er spätestens auf seinem Sterbebett irgendwie und mit seinem Sarkophag dann sich ganz klar in eine Reihe stellt.
Ja, zumindest mit den Aposteln.
Mit den Aposteln, genau. Und
ja, die Apostel sind ja, um das Sprachbeispiel von meinem Thema eben gerade zu benutzen, die recht geleiteten Kalifen.
Genau.
Ja, also ja, die sozusagen von den Anhängern der messianischen Religion Jesu Christi werden ja sozusagen als recht geleitete wahrgenommen. Die kannten ihn halt angeblich und wissen, dann haben sie ja wohl recht.
So. Genau.
Ja. Was sie machen, wird schon stimmen.
Eine interessante Parallele. Also wirklich.
Ja, genau. Das
ist halt so ein Muster, glaube ich.
Genau, ein Muster. Das finden wir in der klassischen Antike. Ja. Bei dem Philipp, das finden wir jetzt, bei Konstantin, der ja vermeintlicher Christ war und so, und diesen Monotheismus auch protegiert hat, nachdem er quasi Kaiser war, aber letztlich greift er einfach nur, um auch quasi in allen Provinzen des Reiches irgendwie anzukommen als Kaiser und auch als Christ, darauf zurück, dass er einfach irgendwie sich selbst in eine Reihe mit Jesus und auch mit den Aposteln stellt. So. Das knüpft einfach wieder an alte Schemata an.
Ich finde es ja, darf ich?
Ja, na klar.
Also ich finde es ja sehr interessant, dass sie sich, vielleicht bin ich da auch sehr naiv, aber dass sie sich neben diese Gottheiten oder zumindest berühmten symbolischen Personen stellen. So, also ich bin jetzt, also wenn ich das jetzt wäre, dann so, ich bin jetzt der 13. und ich bin, wie du es am Anfang gesagt hast, von gleicher Größe, gleicher Stil. Ich werde genauso aus Stein gehauen oder sowas.
Und halt auch immer umringt. Das war in der Antike so und bei Konstantin auch. Das heißt, die anderen 12 sind immer drum herum. Das heißt, man ist eigentlich der 13., aber man ist auch in der Mitte der 13.
Okay, also es ist jetzt nicht ganz gleichwertig, würdest du sagen. Denn ich finde das so sehr besonders, dass diese Gleichwertigkeit im Prinzip zumindest von Form und Darstellung für die Menschen, die das sehen, so intendiert war. Denn ich habe keine große Ahnung vom alten Ägypten, da müsstest du mich wahrscheinlich korrigieren, aber da gab es schon so Pharaonen, die sie gesagt haben, so jetzt bin ich der neue Boss und ich bin noch größer als irgendwer anders. Also eigentlich im Prinzip viel menschlicher sind, indem sie sagen, alles andere weg, ich bin jetzt der neue Chef und ich bin noch stärker als ihr.
Mhm.
Das ist ja eigentlich eher moderat, dass man sagt, okay, ich gehöre jetzt einfach auch in dieses Pantheon.
Ja, ja.
Aber ich schmeiß nicht alle alten Götter weg.
Nee, genau. Auch
politisch recht
geschickt. Das ist realpolitisch einfach, ja. Es passt dadurch auch irgendwie quasi für alle Teilprovinzen, alle.
Es verprellt vielleicht auch niemanden.
Kleine politischen Kulte überall, genau.
Man ist Erster unter Gleichen vielleicht.
Genau.
Ah, Erster unter Gleichen.
Ja, ja, genau. Ja, so viel dazu, dann würde ich sagen, mache ich nächstes Mal noch irgendwie ein bisschen bei der anderen speziellen Beispiel, nämlich Augustus und wie er quasi in Zeit seines Lebens damit zu kämpfen hatte.
Ja.
Mit dieser.
Und ansonsten machst du nächste Folge ein Thema, Demi, ne?
Ja, genau. Ich würde nächste Folge auch ganz interessant letztendlich, was Fundamentalismus angeht, nämlich euer Textbezug. Ne? Werde ich in die Filmanalyse gehen und von Pier Paolo Pasolini das Evangelium Matthäus, so der deutsche Titel des Filmes, behandeln.
Mhm. Ja, interessant.
Ja, cool.
Und dann sind wir draußen.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, genau. Also schaltet nächstes Mal wieder ein, alles anklicken, was anzuklicken ist. Man kennt ja das übliche Pantheon des Internets. Mhm. Facebook, ja. Twitter haben wir nicht, gehört nicht zu unseren Göttern. Flatter gehört zu unseren Göttern.
Flatter, auf jeden Fall.
Ganz gut, ja.
Money.
Ja, ne? Also bitte auch, also wir freuen uns über Rückmeldungen. Das haben wir noch nicht so viel gekriegt.
Mhm.
Und meine These ist ja, dass einer von 100 sich zurückmeldet, weswegen wir halt immer nur jede dritte Folge eine Rückmeldung kriegen.
Ja.
Also, schreibt mal was. Wenn ihr Ideen habt oder so, wir freuen uns auch über Kritik. Letztlich würde ich mich sogar über destruktive Kritik freuen. Es ist überhaupt keine Kritik, ne?
Fände ich auch super, ja.
Ja, okay. Auf Wiedersehen und wir hören uns bei der nächsten Folge, dann Folge 11 nächstes Mal. Ne?
Ja, genau. Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.